It's time. Time for Tomorrow Watches. Das ultimative Watch-Special von Tomorrow. Mit Tom Junkersdorf und dem Mann, der mehr über Uhren weiß als der ewige Kalender. Tim Strake. Founder und Shareholder von Chrono24, der größten Uhrenplattform der Welt. Tomorrow Watches. Für Uhrenlover, für Entscheider, für alle, die ihrer Zeit voraus sind. Any fool can make a rule. Wie heißt es doch so schön, Regeln aufstellen kann jeder, aber wir sind hier, um die Regeln zu brechen, den Status quo zu hinterfragen und Gamechangern eine Bühne zu geben. Bei Tomorrow und natürlich bei Cupra, meinem Partner hier seit 4 Jahren. Shoutout an dieser Stelle für den Mut und die Kreativität, denn Cupra, ohnehin schon die schnellst wachsende Automarke in Europa, hat die etablierte Autoindustrie mal wieder nach allen Regeln der Kunst gechallenged. Grenzen überwinden bedeutet eben, keine Ruhe zu geben, bis etwas gefunden ist, was besser ist als all das, was alle anderen machen. Leidenschaftliches Design, Performance, Elektrifizierung, warum nicht? Warum nicht all in one? And here we go. Die große Premiere, der neue Cupra Tavascan, der erste vollelektrische SUV. Jetzt kommt er endlich auf die Straße. Also, steigen wir ein. Der neue Cupra Tavascan und Tomorrow Mobilität und Inspiration für morgen. Tim, ich glaube, ein besseres Timing hätten wir uns gar nicht aussuchen können, um Tomorrow Watches zu starten, oder? So viel los in der Branche gerade?
Absolut. Macht Spaß und viel zu besprechen heute. Müssen wir schauen, dass wir es in einer Stunde schaffen.
Was mich vor allem freut, ist wirklich dieses Feedback, was wir schon bekommen haben aus der ersten Folge heraus. So viele Calls, Direct Messages, die ich bekommen habe von CEOs, von CMOs, die so Informationen gesteckt haben. Natürlich immer, hey Tom, aber nenn meinen Namen nicht. Aber das war schon echt toll. Und so dieses Feedback, was mich, muss ich sagen, am meisten gefreut hat, war so, wow, das Tomorrow Watches ist nicht so ein PR-Podcast, weißt du, so ein PR-Ding, was sie alle machen, wo man eine Marke schönredet, weil man von den Anzeigen Geld kriegt, sondern ja, wir sind unabhängig. Wir können sagen, was wir wollen. Wir können sagen, was wirklich ist. Und man, das ist doch cool.
Sonst hätten wir es ja auch nicht gemacht. Das ist ja auch genau das, warum es uns Spaß macht. Aber erzähl mal, was waren so ein paar konkrete Feedbacks? Es waren ja auch ein paar Fakten, die hier nochmal debattiert wurden.
Ja, total. Es ging total um die Fakten. Das ist auch super spannend. Vor allen Dingen um einen Satz von dir, den du genannt hast im Zusammenhang mit der Rolex-Übernahme, wie Rolex Bucherer übernommen hat. Rolex hat ja Bucherer übernommen und hat dann die Uhrenmarke Kalev Bucherer sofort eingestellt. Und es hieß ja immer, und dieser Satz verbreitet sich ja in der ganzen Uhrenbranche, ja, die Marke Kalev Bucherer hat 100 Millionen Verlust gemacht und deshalb musste Rolex natürlich da den Stecker ziehen und die einstellen. Und du hast aber einen Satz gesagt, und an denen haben sich jetzt einige CEOs so festgemacht, dass du gesagt hast, das ist eigentlich komisch, dass so ein Brand wie Kalev Bucherer, die Teil des weltgrößten Netzwerkes sind, nämlich Bucherer, dass die es nicht schaffen, eine Marke so zu führen, dass die eben nicht 100 Millionen Verlust macht. Und ich habe jetzt mir die Zahlen angucken können, also wirklich super, super danke an die anonyme Quelle. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, kann man sagen, nee, diese Saga, dass Kalev Bucherer 100 Millionen Verlust gemacht hat, ist einfach nicht richtig. Sie entspricht einfach nicht den Fakten.
Ist ja auch immer die Frage, was man mit reinrechnet. Und ich glaube, wie du ja schon gesagt hast in unserem Vorgespräch, dass da vermutlich nur die Zahlen aus Perspektive des Herstellers betrachtet wurden. Aber dass natürlich auf der anderen Seite im Retail-Geschäft auch sehr viel Geld mit der Marke verdient wurde und das nicht gegengerechnet wurde. Und wenn man das fairerweise tut, was man tun muss, hat man ein ganz anderes Bild. Also auch alle, die über Jahre an der Marke gearbeitet haben, die haben da schon was Großes aufgebaut, auch wenn es jetzt natürlich schade ist, dass es nicht weitergeführt wird.
Total. Und ich glaube, fair enough ist es, wenn wir es einmal aufklären, weil wir eben die Zahlen gesehen haben. Es geht wirklich um die Verrechnung, dass eben einfach bei Bucherer die Gewinne von Kalev Bucherer nicht mit eingerechnet worden sind. Das heißt, Kalev Bucherer, so wie wir es gesehen haben, die Uhrenmarke, hat zuletzt einen Umsatz gemacht von 145 Millionen Euro oder Franken, 145 Millionen Franken. Was interessant ist, allein in den eigenen Stores, in den Bucherer Stores weltweit, haben sie über 95 Millionen Franken umgesetzt.
Was jetzt aber das Besondere ist, dass, obwohl Kalev Bucherer eine Eigenmarke ist, wurden sie behandelt wie alle anderen, wie ein IWC, wie ein Omega. Bedeutet, nehmen wir eine Uhr von 10.000 Euro. Wenn IWC oder Omega eine 10.000 Euro Uhr bei Bucherer verkauft, müssen sie roundabout 50% Marge abgeben. Das heißt, sie kriegen nur 5.000 Franken und 5.000 Franken gehen in die Kasse von Bucherer. Und Kalev Bucherer, die hauseigene Marke, wurde genauso behandelt wie Konkurrenzmarken. Das heißt, auch die haben nur die Hälfte bekommen. Statt von diesen 10.000 Euro auch 10.000 Euro zu bekommen, haben sie die nicht bekommen. Was natürlich bedeutet, beim Umsatz von über 90 Millionen, dass einfach 45 Millionen Franken in der kompletten Rechnung fehlen. Und das ist ja absurd, weil das war ja der Vorteil von Kalev Bucherer. Deshalb machen das ja auch Brands wie Audemars. Warum haben die eigene Stores? Weil sie eben keine Marge abgeben müssen. Wenn sie eben 10.000 Euro oder bei Audemars eher 100.000 Euro umsetzen, haben sie eben 100.000 Euro in der Tasche. Das ist ja der Gewinn. Und den hat eben Kalev Bucherer in der Form nicht gehabt, weil eben Bucherer Senior einfach gesagt hat, es ist mir ja letztlich egal. Es ist ja linke Tasche, rechte Tasche und Hauptsache das Geld ist da. Und Rolex hat natürlich da jetzt eine andere Perspektive drauf.
Wahrscheinlich wurden sie sogar noch schlechter behandelt als andere, weil andere natürlich diese Margen auch intensiv verhandeln. Also ich weiß, dass bei den sehr hochwertigen Margen, wo natürlich auch sehr viel Verhandlungsmacht auf Seiten des Herstellers ist, wie beispielsweise bei Patek, bei Rolex, dass es da viel, viel weniger ist als 50%, die der Händler behalten darf. Also gerade bei Patek, wo es natürlich auch um absolut sehr große Summen geht, da sind die Margen viel, viel, viel kleiner als 50%, wahrscheinlich auch deutlich kleiner als 35%.
Aber hey, dann lass uns mal schauen, was sonst noch los ist in der Welt. So viel. Und was ich sehe als allererstes, sehe ich mal, wow, da ist was Neues an deinem Handgelenk, Tim. Was hast du mitgebracht?
Ja, ich habe heute mal meine Royal Oak mitgebracht. Wahrscheinlich die Uhr mit dem attraktivsten und klassischsten und schönsten Armband fest integriert. Absoluter Klassiker, eine der drei super ikonischen Marken neben der Nautilus und der Daytona. Ich habe die Uhr witzigerweise zu einem Anlass gekauft, was ich eigentlich gar nicht so laut sagen möchte, aber hier sind wir ja unter uns. Ich hatte einen Termin mit dem damaligen CEO von AP, mit François Benamias. Und wollte da nicht nackt erscheinen und habe mir die Uhr dann für diesen Termin gekauft und habe zu Hause am Küchentisch noch schräge Blicke bekommen, was das denn für eine Uhr sei, die doch gar nicht zu mir passte. Und ich muss am Anfang sagen, auch dass ich am Anfang gar nicht so begeistert war. Das ist übrigens nicht die Jumbo, es ist die 41 mm, die 15400. Und witzigerweise, wie das bei vielen Design-Ikonen ist, ist sie mit der Zeit immer attraktiver in meinen Augen geworden und heute eine meiner absoluten Lieblingsuhren. Ich finde sie wirklich klassisch und bin super froh, dass ich die habe. Hab die auch noch gekauft, bevor die Preise so richtig explodiert sind. Also hatte da auch preislich wirklich ein glückliches Händchen und hatte da dann auch einen interessanten Termin und musste kein schlechtes Gewissen haben, wenn Benamias bei mir aufs Handgelenk geschaut hat.
Ich liebe diese Psychologie dahinter, sich wirklich die Gedanken zu machen, hey, ich treffe den CEO von AP, was nehme ich für eine Uhr mit? Ich kann da nicht mit einer, keine Ahnung, Patek hingehen oder mit einer anderen Uhr hingehen, sondern ich kaufe mir die extra für diesen Termin. Bitte, was ist das für eine krasse Wertschätzung?
Ist natürlich auch eine super Marke, auch eine meiner meistgeschätzten Marken. Und Benamias ist natürlich auch eine der ikonischsten Führungspersönlichkeiten der Uhrenindustrie. Leider nicht mehr aktiv, aber da ist ja auch einiges los gerade.
Da ist super viel los. Was bitte ist los bei Audemars Piguet? Bitte nimm uns mit.
Du spielst jetzt wahrscheinlich nicht auf die Akquisition an, die sie gerade bekannt gegeben haben. Die haben einen ihrer Zulieferer gekauft, Innotek, um ihre ganze Wertschöpfungskette zu vertikalisieren. Übrigens auch eine Strategie, die Rolex viele Jahre sehr intensiv und auch heute noch verfolgt, um wirklich so viel wie möglich in-house zu produzieren und komplette Kontrolle auf die komplette Zulieferkette zu haben. Da hat Audemars Piguet eben auch einen großen Schritt gemacht, was aber gar nicht so stark nach außen kommuniziert wurde. Aber es gibt Gerüchte und das wissen wir am Ende auch nicht, was dran ist, dass es einen Wechsel an der Führungsspitze geben sollte. Der François Benamias ist vor circa 2 Jahren abgetreten, nach einem Wahnsinnserfolg. Er hat die Marke sicherlich mehr geprägt als jeder andere in den letzten 150 Jahren. AP wird dieses Jahr 150. Und dann war seine Nachfolgerin Ilaria Resta eine sehr überraschende Entscheidung damals. Zum einen, weil Ilaria nicht aus der Uhrenindustrie kommt, kommt aus der Luxusindustrie und sicherlich eine sehr, sehr erfahrene CEO. Aber trotzdem überraschend, weil sie eben wenig Uhren-Know-how mitgebracht hat. Ich selbst habe sie letztes Jahr in einer Jury vom Grand Prix kennengelernt und war wirklich auch überrascht, nicht nur aufgrund ihres Auftretens und des Charismas, was sie mitbringt, sondern auch eine echte tiefe Leidenschaft für Uhren. Also die Diskussion, die wir damals dann über die verschiedenen zur Wahl stehenden Uhren, das ist so der Oscar der Uhrenindustrie, wo wir da gemeinsam in der Jury saßen mit vielen anderen und auch intensiv diskutiert wird, da merkte man wirklich, diese Frau hat echt Ahnung von Uhren. Und das war auch ein Wissen, was sie sich nicht erst in den letzten 12 Monaten hätte aneignen können. Aber ich habe auch schon überlegt, dass es sicherlich nicht ganz einfach ist, für so eine Person in die Fußstapfen eines unglaublich führungsstarken, langjährigen CEOs wie Ben Amias zu treten, der schon ein krasses Auftreten hat, ein sehr dominantes Auftreten. Also wenn Ben Amias im Raum war bei den Terminen, die ich mit ihm hatte, dann hat niemand anderes mehr viel gesagt. Dann gab es eine Meinung und die zählte, die in vielen Fällen auch richtig war. Also ich will das hier nochmal klarstellen. Er hat wirklich unglaublich viel geleistet, aber natürlich auch mit einer ganz, ganz starken Persönlichkeit. Da gab es sicherlich einige, die das auch sehr machohaft beurteilt haben. Und dass da natürlich ein Outsider aus der Uhrenindustrie dann auch noch mit einem anderen Geschlecht ankommt, dass das natürlich für die Ilaria eine extreme Herausforderung ist, das haben wir alle auch so erwartet. Da gab es sicherlich auch Stimmen, die das als so einen klassischen Diversity-Hire gesehen haben. Und jetzt gibt es Gerüchte, dass Ilaria Restra abtreten wird oder abtreten muss. Die Astrid Wendler, die das auf Mistweet geschrieben hat, liegt oft richtig, muss man schon sagen. Also fast immer, wenn sie Gerüchte in die Welt oder kommentiert hat oder so Meinungen geäußert hat, lag sie richtig. Insofern denke ich, ist was dran. AP hat dem widersprochen. Insofern muss man da sicherlich die nächsten Wochen und Monate mal anschauen. Aber es ist sicherlich so, dass auch AP wie viele andere Marken gerade in einer schwierigen Phase sind. Und wir wissen das ja, wenn die Zahlen nicht besonders gut sind, ob jetzt der Markt dran schuld ist oder die interne Performance des Unternehmens, stehen natürlich die CEOs immer unter besonderem Leistungsdruck und unter besonderer Beobachtung. Insofern würde ich mal vermuten, dass die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering ist, dass da was dran ist. Aber wir warten ab und werden natürlich auch berichten, wenn es da Klarheit gibt.
Wow, wow, wow. Da müssen wir nochmal in die Details gehen, Tim, bitte. Erstmal natürlich, ja, krass schwer. Ich meine, François-Henri Benamis war 30 Jahre im Job. Ich glaube schon alleine, wenn jemand 30 Jahre CEO ist, sich dann einfach die Chef-AP umzumachen, das ist schon mal, da braucht man sicherlich auch Mut dazu. Und du hast es gerade so gesagt, wow, wahrscheinlich kommt für Audemars PG diese Diskussion natürlich auch zu, wie sagt man in der Uhrenbranche, zur Unzeit. Haha. Der Brand wurde 1875 gegründet von Jules-Louis Audemars und Edward Auguste Piguet, also 150 Jahre. Und dann hast du das Jubiläum und genau dann kommt diese Diskussion. Und was natürlich wirklich die Überraschung ist, dass eben Ilaria erst seit Januar 2024 im Amt ist. Das sind ja nicht mal 2 Jahre.
Sicherlich nicht genügend Zeit, um wirklich zu zeigen, was man kann. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite in so einer Phase natürlich sicherlich auch eine hohe Nervosität unter den Gesellschaftern, wenn die Zahlen einfach nicht stimmen. Und auch wenn ich mir die Zahlen bei Chrono24 anschaue, da haben viele große Marken mittlerweile den Wertverfall stoppen können. Also wenn man das bei Rolex, bei Patek sich anschaut, da ist der Wertverfall gestoppt. Die Zahlen zeigen wieder nach oben, also wie die durchschnittliche Uhr im Pre-Owned-Markt gehandelt wird. Bei AP sieht man das noch nicht so. Also eine der wenigen Marken, die weiterhin nach unten zeigt. Das zeigt schon, die Marke hat Herausforderungen. Und vielleicht werden Sie auch gemerkt haben, dass sich eine Person außerhalb der Uhrenindustrie in einer solchen Kultur, die wirklich jahrelang, also Ben Amias war nicht 30 Jahre CEO, er war 30 Jahre im Unternehmen, ich weiß gar nicht, aber auch sehr, sehr lange, sicherlich eine zweistellige Jahresanzahl CEO. Und ich bin mir sehr sicher, dass er das Unternehmen auch kulturell extrem geprägt hat. Und er war kulturell sicherlich ganz anders aufgestellt als Ilaria Resta. Ich bin mir auch sehr sicher, ich kenne den Chairman von AP, dass das sicherlich auch ein Wunsch war, das kulturell etwas herumzureißen. Man wollte sicherlich die Marke auch attraktiver für die weibliche Kundschaft machen. Und dann ist natürlich so ein Schritt auch immer richtig. Aber dass jemand es nicht schafft, in so kurzer Zeit so eine Kultur herumzureißen, ist für mich völlig nachvollziehbar. Wir warten ab und werden weiter berichten.
Aber sag uns mal, was dein Blick da drauf ist. Was ist die größte Challenge für AP? Was ich immer höre, dass immer viele sagen, ja, die Marke ist weitgehend abhängig von der Uhr, die du heute an deinem Handgelenk hast, nämlich diese Royal Oak, dass alle diese Uhr wollen, aber eben es so schwierig ist, neben dieser Trophy Watch irgendwas anderes zu platzieren. Ist es das Problem, dass eben alles auf eine Marke gesetzt ist oder auf ein Modell gesetzt ist?
Naja, die ist ja schon auch ein Stück weit diversifiziert mit der Offshore, der Royal Oak Offshore. Aber man muss natürlich ganz klar sagen, wir reden ja am Ende auch nochmal über eine Uhr, die in der Uhrenindustrie spielt, die Historie oder wie lang eine Serie am Markt ist, eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Und für Historie gibt's keinen Shortcut. Ja? Da muss man einfach warten. Und bis jetzt die hoffentlich als eine der Nachfolger oder eine weitere starke Linie von AP ins Leben gerufene 1159. Da muss man wahrscheinlich echt noch viele, viele Jahre warten, bis man sagen kann, ob die auch es schafft, eine ähnliche Stärke wie die Royal Oak zu bekommen. Das ist sicherlich eine Schwäche der Marke, auf der anderen Seite aber auch eine Stärke. Alle Marken wären glücklich, wenn sie so ein Modell hätten. Mit so einer ikonischen Strahlkraft, eine Uhr, die auch von einem der berühmtesten Uhrendesigner hier designt wurde, von Gerald Genta. Aber natürlich hätte man lieber noch mehr Diversität in der Programm, in der Sortimentsvielfalt. Aber das kann man nicht erwarten, dass sowas in 20 Monaten geändert wird, sondern da wird man auch da Jahre warten müssen.
Was ich ja aus Kommunikationssicht immer spannend finde, Tim, du weißt ja, ich war lange Chefredakteur auch bei GQ, Condé Nast, also deshalb auch businessmäßig sehr viel im Uhrensegment. Jetzt sagt man natürlich, okay, das gibt die Spekulation, aber Audemars Piguet hat das ja dementiert. Und wenn ich das höre, hat das ja dementiert, gehen bei mir natürlich immer sofort alle Alarmknöpfe an der Uhr an. Das offizielle Dementi von Audemars lese ich mal vor an dieser Stelle, heißt: Audemars Piguet weist die Gerüchte über einen möglichen Rücktritt von CEO Ilaria Resta entschieden zurück. Diese Berichte sind unbegründet und Frau Resta bleibt weiterhin in ihrer Funktion als CEO tätig. Punkt. Officially AP. Und ich immer denke so, wow, das heißt aber, diese Spekulationen sind schon so druckauslösend, sag ich mal, dass sich der Brand genötigt fühlt, dazu etwas zu sagen. Und man sagt ja ganz häufig in Businesses, umso lauter das Dementi ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas doch dran ist, oder?
Naja, auf der anderen Seite will man sich als Unternehmen rückwirkend auch nicht nachsagen lassen, man hätte die Unwahrheit gesagt. Aber was man auch sagen muss, Astrid, die ich auch ganz gut kenne, hat ihren Artikel auch nicht runtergenommen. Also Stand heute steht sowohl das Dementi im Raum als auch die ursprüngliche Vermutung. Und ich weiß, Astrid hat sehr, sehr, sehr gute Quellen. Das ist spannend. Also wenn ich eine Prognose abgeben dürfte, würde ich schon vermuten, dass es vielleicht doch was dran ist. Aber sicher bin ich mir da auch nicht.
Tut mir mal einen Gefallen, nimm mal alle aus der Tomorrow Watch Community mit, die nicht so tief in diesem Astrid-Business sind. Astrid, was macht sie aus?
Ist eine Bloggerin, die auf Mistweet regelmäßig über Nachrichten aus der Luxusindustrie schreibt. Gar nicht so viele Nachrichten, aber die kommen, haben es in der Regel immer in sich, sind gespeist von sehr, sehr vielen Insidern. Viel natürlich über Fashion, aber auch immer mal wieder über Hard Luxury, also Schmuck und Uhren. Leider hat er eine Paywall, also es ist nicht so leicht, das zu sehen. Aber sie steht schon dafür. Sie kommt aus, ich glaube, aus Paris ursprünglich. Also ist jedenfalls eine Französin. Und sie ist einfach wahnsinnig gut vernetzt. Sie macht einmal im Jahr ein großes Summit in den Bergen, wo sie so die Führungskräfte der Luxusindustrie zum Skifahren einlädt und ist darüber einfach sehr, sehr gut vernetzt. Und sie denkt sich die Dinge nicht aus. Sie ist auch in der Luxus- und auch gerade in der Uhrenindustrie nicht besonders geliebt. Also Interviews tut sie sich immer sehr schwer, weil niemand mit ihr sprechen will, weil sie eben genau solche Stories aufdeckt. Sie ist, ähnlich wie du, uns hier positioniert das, sie lässt sich nicht von PR steuern, sondern sie schreibt, was sie über ihre Quellen hört. Und die Quellen sind in der Regel gut.
Wow, klingt nach einem Showdown. Sie gegen AP. Und wer Insider-Informationen hat, immer her damit hier an Tomorrow Watches. Und wir machen das Beste daraus. Lass uns mal den Brand wechseln und mal sprechen über Patek Philippe. Was ist bei Patek Philippe los? Droht die nächste Preiserhöhung? Werden sich die Kunden jetzt wahrscheinlich wieder fragen?
Naja, die droht nicht. Die ist schon angekündigt und meines Wissens auch schon umgesetzt. Ich glaube, vorgestern am Montag, was war das, der 15. September, wurde eine 15-20%ige Preiserhöhung in den USA angekündigt bzw. umgesetzt. Ich glaube, im Schnitt waren es 18%. Also um da einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen, die Cubitus, die ursprünglich $80,000 in den USA gekostet hat, die geht jetzt auf über $100,000, also wirklich ein extrem spürbarer Sprung. Ich habe mir mal angeschaut, wie sich das auf das generelle Preisniveau auch der gebrauchten Vintage und Pre-Owned Patek Philippe Uhren ausgewirkt hat. Und da sieht man schon, wenn man sich die Angebotszahlen anschaut, auch einen ziemlich scharfen Anstieg nach oben. Das heißt auch ein Anheben von Uhren am Neumarkt, also in den Geschäften, zieht häufig auch den gesamten Gebrauchtuhrenmarkt mit nach oben. Und so, obwohl das jetzt nur in den USA passiert ist, ist es so, dass da sicherlich die Preise auch weltweit beeinflusst werden. Ich habe auch mal geschaut, wie sich bei Chrono24 die Verkaufszahlen entwickeln. Bei Chrono24 gibt es ja auch einen Index, den Chrono-Pulse-Index, der in erster Linie aus echten Verkaufstransaktionen gespeist wird. Viele andere Indizes in der Branche werden eher aus Angebotszahlen gespeist. Und jetzt sieht man eher bei den angebotsspezifischen Indizes einen starken Anstieg. Bei den echten Transaktionen habe ich da jetzt noch nicht so viel gesehen, aber das ist natürlich auch sehr frisch. Die Transaktionen finden ja jetzt auch in den nächsten Monaten erst statt. Patek-Uhren werden natürlich auch etwas weniger gehandelt als jetzt etwas mainstreamigere Uhren wie Omega oder Rolex. Aber es ist auf jeden Fall mal eine starke Ansage. Zum Jahresanfang wurde schon ein Anstieg, ein Preisanstieg von Patek gemacht, aufgrund der stark gestiegenen Goldpreise. Und dann, als die Zölle auf 10% angehoben wurden, als es erst losging, hat Patek schon einen kleinen Anstieg gemacht und jetzt nochmal einen richtigen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, dass Patek eine Marke ist, deren Verkäufe wahrscheinlich etwas weniger abhängig sind von den Preisen, weil es eh einfach absolut wahnsinnig teuer ist. Und da spielt das dann für den einen oder anderen gar nicht so eine große Rolle. Uhren im deutlich niedrigen Preissegment, also sagen wir Uhren unterhalb von 1.000 Euro, die sind natürlich von den Zöllen, da reden wir gleich auch noch ein bisschen drüber, noch viel, viel mehr getroffen. Aber es ist natürlich erstmal spannend zu sehen, wie sich das mit den Zöllen weiterentwickelt, ob es die Entspannung gibt, die gerade intensiv diskutiert wird. Und natürlich auch die Frage, was machen jetzt die anderen Marken? Das macht natürlich auch mal ein bisschen Mut, wenn man so einen Branchenführer wie Patek Philippe da vorausmarschieren sieht. Dann kann es sicherlich auch für den einen oder anderen etwas leichter sein, eine ähnliche Entscheidung zu treffen.
Aber die Kundschaft von Patek, ist die da so, ich sag mal, entspannt, was Preise betrifft? Ich meine, du hast gerade den Sprung erklärt, von 80 auf über 100.000 und die dritte Preiserhöhung innerhalb eines Jahres. Und die Kundschaft nimmt das einfach so hin und sagt, ja, ist so, such is life?
Naja, die nehmen das nicht hin. Aber man muss natürlich auch sagen, dass du eine Patek Philippe nicht als reines Konsumgut kaufst, sondern ein Patek Philippe ist natürlich auch immer ein Stück weit ein Investment. Und für jemanden, der sich eine Patek Philippe kauft, stellt sich wahrscheinlich viel mehr die Frage, wie ist denn die Preisentwicklung in der Zukunft, als die Frage, wie war die Preisentwicklung in der Vergangenheit. Und solange der Glaube daran ist, dass der Preis weiter steigt, ist es wahrscheinlich für den einen oder anderen eher zu akzeptieren, wenn Preise um 20% steigen, solange man nicht die Sorge haben muss, sie fallen in einigen Quartalen oder Jahren wieder. Und das ist etwas, was man bei diesen Luxusmarken nahezu nie sieht, dass die ihre Preise reduzieren. Insofern glaube ich, dass Patek Philippe das eher verkraften kann als viele andere Marken. Nichtsdestotrotz halte ich das für einen sehr mutigen Schritt und bin mal gespannt, was dann auch passiert, falls sich die Zölle jetzt wieder entspannen sollten. Da gibt es ja gerade intensive Gespräche.
Total spannend, dass du das sagst, wenn ich es richtig verstanden habe, aber ordne das bitte mal richtig ein, ist das ja ein Doppelmove gewesen von Patek Philippe, nämlich auf der einen Seite zu sagen, wir erhöhen die Preise und auf der anderen, wenn ich es richtig gesehen habe, drücken sie aber gerade die Händlermarge, oder?
Das ist natürlich immer so, dass die auch versuchen, die ein Teil der eigenen Preiserhöhung, also die Erhöhung der Ex-Factory-Preise, also von Patek in den Handel rein, dass man natürlich immer hofft, auch ein bisschen an den von den Suggested Retail-Preisen, die am Ende bei dem Endkonsumenten ankommt, dass auch ein Teil davon von den Händlern getragen werden. Da müsste man jetzt nochmal nachschauen, wie viel Patek Philippe den Händlern zumutet hier, aber sicherlich ist ein Teil der Preiserhöhung, Patek wird sicherlich einen Teil dieser Zölle auch an ihre eigenen Händler weitergeben. Die sind alle happy, diese Marke zu haben. Also niemand will die Marke verlieren. Das ist so profitabel. Also da ist sicherlich auch, den Händler kann man sicherlich da noch einiges zumuten. Aber glücklich sind die sicherlich nicht darüber.
Wenn du das sagst, sie wollen die Marke nicht verlieren, bedeutet das auch, ja, man traut sich vielleicht als Händler auch nicht wirklich, wirklich sich mit Patek anzulegen?
Mit Patek wird sich niemand anlegen, genauso wenig wie mit Rolex. Das ist eine Goldgrube und da wird man viel tun, um diese Beziehung zu behalten.
Okay, der Chef der Goldgrube, sag ich mal, und der natürlich die Werte verändert wie kein anderer im Moment ist Donald Trump. Und auch der ist natürlich maximal gerade im Spotlight, weil Rolex ihn eingeladen hat. Ausgerechnet Rolex lädt Donald Trump ein zum Finale der US Open, hat der CEO von Rolex Donald Trump eingeladen. Und natürlich haben alle geguckt und gesagt, what, warum macht er das? Frage an dich, Tim, warum macht er das?
Naja, es wird sicherlich nicht der Grund sein, um die eigene Marke mit dem Markenimage von Donald Trump aufzubauen. Deren Markenimages sind ziemlich konträr. Gerade das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz, was ein Thema ist, was Rolex sehr, sehr wichtig ist, ist uns allen ja bekannt, dass Donald Trump das einfach nicht besonders wichtig ist. Und sich damit so jemandem so öffentlich zu zeigen, ist natürlich sehr, sehr, sehr fraglich. Es wird viel diskutiert, ob es eine abgestimmte oder nicht abgestimmte diplomatische Maßnahme der Schweizer Regierung war. Die Schweizer Regierung hat das dementiert, dass sie nicht Dufour, also den CEO von Rolex, vorgeschickt haben, um mit Trump über die Zölle zu verhandeln. Aber ganz sicher gilt auch für Rolex wie für andere Marken, dass der amerikanische Markt der wichtigste oder einer der wichtigsten Märkte ist. Also ich schätze mal, dass das Handelsvolumen in den USA wahrscheinlich bei Rolex auch so um die 25% sein wird. Also ein sehr, sehr relevanter Markt. Also entweder hat Dufour da aus Eigeninteresse gehandelt oder sogar stellvertretend für die Schweizer Uhrenindustrie oder sogar stellvertretend für die gesamte Schweizer Wirtschaft. Ich finde es trotzdem einen unglaublich gefährlichen Move, weil er natürlich seine eigene Marke damit mit einer Person verbindet, die vielleicht nicht hundertprozentig zur Marke passt. Das Auftreten von Donald Trump wurde da auch mit vielen Buhrufen begrüßt beim Finale. Das liegt zum einen daran, dass aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen das Spiel eine Dreiviertelstunde später starten konnte und die natürlich alle keine Lust hatten zu warten. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass es in Amerika nicht nur Trump-Verehrer gibt und auch sicherlich dort im Stadion nicht nur Trump-Verehrer waren, die da ihrem Unmut dann Lauf gelassen haben. Die restliche Uhrenbranche darf, glaube ich, Champagnerflaschen dem Dufour schicken, weil wenn die Zölle angepasst werden, wo viele gerade von ausgehen, dass es auch auf 15% gehen wird im Oktober, dann wird nicht nur Dufour, also sprich Rolex, davon partizipieren, sondern alle anderen Marken auch. Aber den Schaden der Marke, sofern es denn einen gibt, den hat auf jeden Fall Rolex getragen. Jetzt kann man dann natürlich wiederum sagen, wenn es eine Marke verkraften kann, auch mal mit so einer Person in Verbindung gebracht zu werden, dann ist es sicherlich Rolex, eine der stärksten Luxusmarken der Welt, über alle Kategorien hinweg. Da kann schon eine ganze Menge passieren. Wenn ich Dufour gewesen wäre, ich hätte das Treffen nicht in der Öffentlichkeit gemacht.
Spannend, dass du es gerade sagst. Ich meine, was für ein Moment. Da hast du jetzt den CEO Jean-Frédéric Dufour und der lädt Donald Trump ein und Rolex ist ja Partner der US Open, ist Timing-Partner. Da geht es um Präzision. Und das allererste, was passiert ist, totale Verspätung, dass alle erstmal eine Dreiviertelstunde warten müssen, weil Rolex einen Special Guest eben da eingeladen hat. Aber das wird ja nicht aus Zufall passiert sein. Was glaubst du, warum hat man diese Bühne gewählt und nicht einfach gesagt, hey, wir treffen uns, wir sind eh gerade in Amerika, komm, wir kommen im White House vorbei oder bei dir im Trump Tower, ist ja nicht weit entfernt.
Es ist mir ein Rätsel. Also wenn man dem Trump etwas Gutes hätte tun wollen, man hätte ihn sicherlich auch einladen können und ihn in einer anderen Lounge, in einer Box platzieren können. So hätte er ist ja auch mit Familie gekommen, er hätte dann auch mit Anhang das Spiel genauso sehen können. Man hätte die Gespräche mit ihm auch außerhalb dieser Box führen können. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Zumal ja der Trump auch eine eigene Uhrenmarke hat, die teilweise auch Designnähen zu Rolex hat, zu Submariner. Wir sind selbst damals bei Chrono24 angesprochen worden, ob wir helfen wollen, diese Uhr zu verkaufen, was wir natürlich verneint haben. Und Rolex geht eigentlich gegen Designkopien, Rolex-Kopien immer sehr konsequent vor. Außer bei Herrn Trump, der dann in die Box der US Open hofiert wird. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Aber vielleicht lernen wir irgendwann die Hintergründe. Vielleicht hat es doch Gespräche mit der Regierung gegeben, die den Dufour gebeten haben. Und wenn man den Anruf von der Regierung bekommt, dann ist man vielleicht auch offener. Ich hätte die Marke aus der Politik rausgehalten. Aber es ist immer schwer, Rolex zu kritisieren, weil sie so viel richtig machen. Muss man vielleicht auch hier vermuten, dass sie einen höheren Plan dahinter hatten, der mir nicht bewusst ist.
Und ich glaube, Teil des Plans ist natürlich diese große Zahl, die über allem steht. 39% Strafzölle aktuell. Was bedeutet das für die Branche? Ja, klar, wie sehr leidet die Branche? Wir haben gerade gesagt, für Patek ist es noch okay, weil die Leute sind eh rich. Aber was bedeutet das eben auch für alle anderen? Hast du schon Indikatoren, die du ablesen kannst?
Ja, es wird intensiv diskutiert, wie die Preise da jetzt steigen werden, wie viel von den Händlern getragen wird, wie viel von den Endkonsumenten getragen wird, wie viel von den Herstellern getragen wird. Die Vermutung, ich glaube, wir hatten letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen, gehen so in eine Richtung, dass die Preise da zwischen 10% und 15% steigen werden. Aber es gibt auch begründete Hoffnung, weil ja aktuell weitere Gespräche mit der Regierung laufen und man natürlich auch vermeiden will, dass die Uhren anderweitig ins Land gebracht werden. Man muss schon sagen, es gibt wenig wertvolle Dinge, die so leicht in ein Land zu bringen sind, ohne sie zu verzollen, wie eine Uhr. Ja, wir reden hier nicht über Autos oder über andere große Gegenstände, wir reden über Uhren, die man wirklich leicht am Handgelenk in ein Land bringen kann. Und das kann natürlich auch nicht im Interesse der Regierung sein. Medikamente, Pharma hat ja auch eine große Ausnahmeregelung bekommen. Ich glaube, da werden gar keine Zölle, außer dieser 10%ige Basiszoll erhoben. Viele in der Industrie gehen davon aus, dass man sich am Ende ähnlich wie die EU auf 15% einigen wird. Aber wir werden euch hier auf dem Laufenden halten. Es ist immer schwierig, die Schritte von Donald Trump zu prognostizieren. Aber wir wissen, es gibt Gespräche und wir wissen, dass die Uhrenindustrie da optimistisch in die Zukunft schaut, was die Anpassung nach unten angeht.
Auch wieder vom Timing natürlich total spannend, weil was man auf der anderen Seite sieht, dass es immer mehr Schweizer Uhrenbrands gibt, die im Moment auf den amerikanischen Markt drängen, nicht nur in Form von, hey, wir machen Stores und wir wollen unsere Uhren verkaufen, sondern auch in Form von Sponsoring, Breitling zum Beispiel. Breitling hat gerade einen großen Deal gemacht.
Ja, das war eine der ganz großen Meldungen in den letzten Wochen. Breitling wird Sponsor der NFL, also der National Football League. Man vermutet, dass da ca. 30 Millionen Dollar jährlich bezahlt werden für eine sehr intensive Partnerschaft. Auch einige direkte Partnerschaften mit einzelnen Teams. Und es wird viel diskutiert. Ist das jetzt ein guter Deal oder nicht? Da ist natürlich immer schnell gesagt, riesige Zielgruppe, die man damit erreicht, ein super Deal. Aber man muss natürlich auch sagen, es ist viel Geld, was dafür bezahlt wurde. Und ich kenne so ein Beispiel, als vor 3-4 Jahren TeamViewer hier aus Deutschland gleichzeitig das Sponsoring von Mercedes, von dem Formel-1-Team von Mercedes und Manchester United bekannt gegeben hat. Also zwei wirklich große, auch Prime-Sponsor-Verträge. Da ist der Börsenkurs von TeamViewer um über 10% nach unten gerauscht mit der Meldung. Also man sieht daran, es ist nicht immer, dass solche Deals sinnvoll sind und honoriert werden. Am Ende musste der CFO gehen. Der Börsenwert hat sicherlich die Kosten dieses Marketing-Deals deutlich überschritten. Also sprich, das Unternehmen hat viel mehr Wert verloren, als man überhaupt für den Deal ausgegeben hat. Also das zeigt, es wird nicht immer honoriert und deswegen muss man da schon noch mal ein bisschen tiefergehend hinschauen. Man muss auch sagen, dass solche Sponsoring-Deals, dass es mit den 30 Millionen Dollar nicht getan ist, sondern man muss auch sehr viel Geld, also bei kleineren Sponsoring-Deals sagt man ganz, ganz grob nochmal die gleiche Summe investieren, um das auch entsprechend zu hebeln, um diesen Sponsoring auch entsprechend zu aktivieren und in die insbesondere Social-Media-Kanäle reinzubringen. Das wird jetzt hier bei Breitling sicherlich ganz so sein, dass nochmal 30 Millionen Dollar ausgegeben werden. Aber Georges Kern hat in Interviews, also der CEO von Breitling, auch schon kommuniziert, dass da auch größere Summen schon bereitstehen, um das noch entsprechend zu hebeln. Und ich habe da mal so ein bisschen verglichen die Kosten des Formel-1-Sponsorings, was ja auch in die Nachrichten ging, LVMH, die ca. 100 Millionen Euro jährlich in die Formel 1 stecken, versus die 30 Millionen, die in die NFL jetzt gesteckt werden. Das ist immer eine sehr, sehr grobe Rechnung, muss man sagen, weil man natürlich nie die Partnerschaften hundertprozentig vergleichen kann. Und wir wissen auch noch nicht hundertprozentig, wie tief jetzt Breitling dort integriert sein wird. Aber wenn man sich mal anschaut, Formel 1, da gibt es 24 Events im Jahr, sprich Formel 1 Rennen. Und man schätzt, dass die so von 70 Millionen Menschen gesehen werden. Im Football gibt es 272 Spiele pro Jahr und da sind die Playoffs und die Super Bowl noch gar nicht mitgerechnet. Und man schätzt, dass in den normalen Spielen jedes Spiel mit ca. 18 Millionen Menschen, von 18 Millionen Menschen verfolgt werden. Wenn man das jetzt mal hochrechnet und vergleicht, dann gibt LVMH ungefähr 60 Euro pro 1000 Kontakte aus und Breitling 6. Also allein dadurch sieht man schon, dass dieser Breitling-Deal zumindest in Relation zu dem LVMH-Deal ein super attraktiver Deal ist. Aber man muss jetzt natürlich auch mal schauen, schaffen sie es, die entsprechenden Hebel jetzt anzusetzen, um das auch kommunikativ richtig zu hebeln. Was auf jeden Fall sicher ist, die NFL ist das Sportereignis schlechthin. Das ist, glaube ich, nur getoppt durch die Fußball-WM und Olympia. Danach kommt wirklich die NFL. Allein die Super Bowl hat knapp 130 Millionen Zuschauer. Und es ist ja auch so, dass die NFL mittlerweile sehr international präsent ist. Also vor 10, 20 Jahren war das ja auch ein sehr amerikanisches Thema. Aber dadurch, dass die auch regelmäßig, in diesem Jahr ist es, glaube ich, London, Madrid, Sao Paulo, Berlin. Also sie schauen schon, dass sie in alle Erdteile reinkommen, dort Spiele veranstalten, um auch viel Attraktivität in die Welt zu bringen. Man vermutet, dass Football mittlerweile in Deutschland auch der zweitbeliebteste Sport ist, so von der Zuschauerseite her. Das machen sie sicherlich schon gut. Und wenn da Breitling natürlich präsent ist, das ist natürlich schon klasse. Und sie werden damit auch eine Zielgruppe erreichen, die vielleicht so noch gar nicht über Uhren nachdenkt. Breitling ist ja auch eine Marke, die auch durchaus für Einsteiger ganz spannend ist. Ich glaube, die durchschnittliche Breitling kostet 2.700 Dollar. Und da gibt es sicherlich auch einige, die sich das dann leisten können. Aber wie ich es eben schon gesagt habe, ich würde auch hier sagen, die Uhrenindustrie darf auch hier Champagnerflaschen an Georges Kern, den CEO von Breitling, schicken, weil es wird sicherlich nicht nur Breitling sein, die von dieser Partnerschaft partizipieren, sondern da wird es auch viele geben, die vielleicht mit der Breitling anfangen und dann weiterkaufen oder von Breitling in das ganze Uhren, in die Uhrenbegeisterung reingelockt werden, aber dann vielleicht doch was anderes kaufen.
Ja, ich glaube, an dieser Stelle, Tim, muss ich mal meine ganz persönlichen NDAs schauen, was ich ja nicht sagen darf oder nicht, weil du weißt, ich bin ja nicht nur Podcaster, ich habe eine Agentur, Offscript heißt die, und wir machen das, was wir Brokerage für High-Profile-Personalities und Love-Brands machen. Das heißt, wir bringen ja Superstars und Superbrands zusammen haben auch schon für Breitling gearbeitet. Wir haben den Deal gemacht für den FC Bayern München und haben FC Bayern München mit Breitling zusammengebracht und haben auch Breitling zusammengebracht mit Giannis Antetokounmpo, den besten Basketballspieler der NBA zu der Zeit, als wir einen Vertrag gesigned haben, Most Valuable Player der NBA.
Ich bin froh, dass du den Nachnamen gesagt hast und ich ihn nicht sagen
muss. Was The Greek Freak, wie er immer genannt wird. Und was man aber wissen muss bei diesen Deals, und deshalb glaube ich, dass dieser Deal in der NFL für Breitling ein besonders guter Deal war, weil ich glaube, dass sie den Preis nicht gezahlt haben. Ich glaube, dass sie never ever 30 Millionen gezahlt haben. Aus dem einfachen Grunde, weil diese Plattform, wie auch NFL, genauso wie Fußball-Weltmeisterschaft, Olympische Spiele, die haben natürlich tolle Partnerships. Ich sag mal, McDonald's, Coca-Cola, die zahlen natürlich jeden Preis oder Tech-Companies zahlen jeden Preis. Aber es geht natürlich für so eine Marke auch immer um die Positionierung. Und wenn sie versuchen, sich so ein bisschen Upmarke zu positionieren und zu sagen, hey, wir brauchen auch so ein paar Luxus-Brands, dann kriegen die manchmal einen ganz anderen Price-Tag. Und ich glaube, dass der Price-Tag in Wahrheit hinter ein paar NDAs versteckt für Breitling deutlich geringer ist als 30 Millionen. Ich glaube nicht, dass Breitling, anders formuliert, dass Breitling 30 Millionen gezahlt hätte.
Naja, wenn es jemand da mehr Informationen oder Einschätzung hat, lasst es uns wissen. Ist natürlich auch sehr, sehr spannend zu hören. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue und auch wenn ich mir die Größe der NFL anschaue, also der Umsatz der NFL ist in etwa, also liegt so bei 20 Milliarden, ist etwa so groß wie die fünf größten europäischen Fußballligen zusammen. Ja? Also das ist eine so große und relevante Liga. Und wir haben die Zahlen ja eben gesehen und ich habe die eben ja zitiert. Wenn man die 30 Millionen Dollar zugrunde legt, kommt man auf 6 Dollar oder 6 Euro pro Kontakt, pro 1000 Kontakte. Das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was ist ein Kontakt? Das kann natürlich auch nur ein kleiner Clip einer Zusammenfassung eines Spieles sein. Das ist mir schon sehr bewusst und es ist eine sehr, sehr, sehr grobe Rechnung. Aber wenn die 100 Millionen Dollar von LVMH stimmen, die sie für die Formel 1 bezahlt haben, dann ist das hier auch mit 30 Millionen Dollar gerechnet ein sehr, sehr attraktiver Deal, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass es natürlich ein Sponsoring ist. Und wenn man so Partnerschaften sieht, gerade im Uhrenbereich, wo die Sportler die Uhren auch während des Sports tragen, das hat nochmal eine ganz andere Intensität. Also beispielsweise, wenn ich mir Rafael Nadal anschaue, eines der ganz großen Testimonials von Richard Mill, der hat die Uhr beim Spiel getragen. Und das hat enorme Effekte und nochmal eine ganz andere Tiefe der Verbindung. Wir haben das bei Chrono24 sehen können, dass wir als damals vor, ich weiß gar nicht, 4, 5, 6 Jahren Nadal die US Open, die Australian Open gespielt hat im Finale. Da hatten wir 1 Million Zugriffe pro Tag, was damals ein absoluter Rekord für Chrono24 war, weil alle eben wissen wollten, was ist das für eine Uhr, die er da trägt. Oder auch im Fahrradfahren. Wenn man da Pogačar sieht, den slowenischen Fahrradfahrer, der seine Richard Mille während der Tour de France getragen hat. Ja? Und bei der Tour de France, die diskutieren über das Gewicht der Schnürsenkel. Ja? Und dann trägt da plötzlich jemand eine Uhr. Ja? Und das ist natürlich eine so tiefe Verbindung, die man da hat. Und die ist schon sehr viel wert. Und auf der anderen Seite muss man sagen, so dass dieses großen Sponsorings natürlich dazu führen, dass man sich Markenbekanntheit von jemand anders kauft. Also Breitling kauft sich sozusagen die Markenbekanntheit der NFL. Aber die Frage ist natürlich, was passiert, wenn diese Partnerschaft vorbei ist? Ist dann auch sofort dieser Effekt vorbei? Und da muss man natürlich auch immer die kritische Frage stellen, was wäre, wenn Breitling diese 30 Millionen Dollar oder welche Summe es auch immer ist, in eigene Aktivitäten investieren würde? Und selbst Dinge tut, die ihre eigene Marke stärken, aufbauen, ohne das Risiko zu haben, dass das plötzlich nach 3, 4 Jahren vorbei ist. Und der allerschlimmste Fall ist natürlich, man beendet nach 5 Jahren so eine Kooperation und Omega macht weiter. Ja? Dass dann plötzlich das ganze Interesse dieser NFL-Fans von Breitling zu Omega switcht. Ja? Breitling mit viel Mühe aufgebaut. Und plötzlich ist es dann bei jemand anders. Ja. Insofern, man muss schon genau wissen, was man tut. Aber ich halte extrem viel von Josh Kern. Ich glaube, er ist einer der ganz wenigen wirklich unternehmerisch geprägten CEOs. Und ich glaube schon, er wird sich da gut überlegt haben, was er da tut. Und ich bin auf jeden Fall pro bei dem Deal. Auch bei 30 Millionen Dollar. Und wenn du sagst, es könnte noch weniger sein, was durchaus der Fall sein kann, umso mehr.
Ich bin auch total pro bei dem Deal und ich schätze Josh Kern auch. Macht immer Spaß, mit ihm zu arbeiten und er ist so gut in dem Business, dass ich einfach von ihm weiß und dass ich von ihm erwarte, dass er sich immer den besten Preis holt. Und ich bin ganz sicher, wenn man ihm 30 Millionen nennt, wird er noch eine Zahl darunter finden, die ihm besser gefällt.
Also man vermutet, dass die da 1,5 Jahre dran verhandelt haben. Ja, auch das sind auch man darf das ganz sicherlich auch nicht als Gegenmaßnahme zu jetzt der aktuellen Zolldiskussion sehen. Ja? Also die Gespräche sind sicherlich schon viel älter. Und er selbst hat mal durchblicken lassen, dass vor 1,5 Jahren die Gespräche begonnen wurden. Und ganz sicher werden die nicht bei 30 Millionen begonnen haben, sondern vielleicht haben sie bei 50 begonnen und er hat es auf 30 runterverhandelt. Naja, aber mal gucken, vielleicht kriegen wir da noch mehr raus.
Ich glaube nochmal auch wichtig im Vergleich zu Formel 1 ist nochmal ein Punkt, warum hat eigentlich LVMH insgesamt 1 Milliarde gezahlt, 100 Millionen pro Saison liegt in der Formel 1 daran, weil die hat natürlich eine andere Schwierigkeit als Breitling jetzt hat, nämlich in der Formel 1 war einfach mal Rolex und du musst einfach erstmal genug Geld auf den Tisch legen, um jemanden davon zu überzeugen, eine Partnerschaft mit Rolex zu beenden. Du hast gerade erwähnt, dass sich kein Händler, niemand legt sich mit Rolex oder Patek an, da musst du erstmal als Formel 1 den Mut haben, Rolex zu sagen, so bye bye, wir machen jetzt hier mit LVMH und die branden das übrigens gleich alles mit Tag Heuer. Der Vorteil für Breitling war, dass die eben vorher keinen Partner hatten. Also von daher haben die so ein freies Feld übernommen, wo vielleicht auch einfach, und damit kann man das auch abschließen, die einfach happy sind, dass sie da jetzt für ihre NFL einfach einen Uhrenpartner haben. Damit haben sie das auch besetzt. Weil grundsätzlich sind solche Partnerships, wenn es um Luxury-Marken geht, haben eigentlich immer den kleineren Price-Tag, also kleinen Diskurs in mein Business. Umso stärker der Brand, umso kleiner der Price Tag. Umso furchtbarer der Brand, desto mehr Geld muss gezahlt werden.
Weil natürlich das Event auch indirekt von der Marke partizipiert. Also es ist natürlich auch klar, dass man eine hochwertige Uhrenmarke lieber auf dem Trikot stehen hat, als jetzt eine billige Fastfood-Marke.
Total.
Aber man muss natürlich auch gucken, wie sehr passt es jetzt zu den Spielern? Tragen die Spieler jetzt auch wirklich Breitling oder tragen die dann doch andere Uhren? Breitling hat ja auch dann Sondereditionen für einzelne Teams schon gemacht. Das finde ich schon auch richtig, was sie da tun. Da muss man durchgucken, wie das vielleicht auch andere Fans beurteilen und wie so diese ganzen Limited Editions, die jetzt da kommen, von den Käufern beurteilt werden. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass sie da schon eine ganze Menge sehr richtig machen und sicherlich auch davon profitieren. Aber wir werden es weiter beobachten.
Ein Spieler, der garantiert keine Breitling tragen wird, ist Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs, weil der hat gerade einen Vertrag unterzeichnet mit Hublot. Das ist so witzig, Breitling zeigt NFL und dann kommt Hublot und sagt, hey, wir haben den geilsten Quarterback und nehmen mal den schnell unter Vertrag.
Ja, ich finde es auch, wie ich sehe das auch im Fußball, das verfolge ich familiär so ein bisschen, weil meine Kids auch viel Fußball spielen, da merke ich schon, dass entgegen zu meiner Kindheit, wo wir große Verehrer insbesondere von Vereinen waren, natürlich hatten wir auch Lieblingsspieler, aber heute steht die Prominenz von einzelnen Spielern teilweise über der Prominenz der Vereine. Also ich habe es da schon erlebt, dass irgendwie Kinder bei uns im Haus beim Spiel Deutschland-Frankreich zu Frankreich halten wollten, weil eben Mbappé in Frankreich gespielt hat. Und da merkt man schon, wie stark heute die Marken von einzelnen Spielern sind. Und ich habe eben ja auch das Beispiel von Rafael Nadal genannt. Und man kann natürlich gerade Uhren auch nochmal viel enger mit einzelnen Personen verbinden als jetzt mit einer ganzen Liga. Insofern, klar, wenn man eine gewisse Größe, also das, was Breitling da gemacht hat, das wäre wahrscheinlich viel zu viel, da bräuchte man viel zu viele Einzelpersonen. Und Breitling hat ja schon eine ganze Menge Einzelpersonen, die sie sponsern. Aber ganz sicherlich ist der Schritt von Hublot, wenn sie es gut spielen, auch ein richtiger, auch wenn er sicherlich teuer war.
Ja, das ist immer ein Konter dazwischen, dass du einfach natürlich sagst, es gibt ja im Sportbusiness gibt's immer so zwei Verträge. Auf der einen Seite hast du die entweder Vereinsverträge oder in diesem Fall sogar die Plattformverträge, die du eben hast mit der NFL oder mit der Formel 1. Und dann sagt aber der ein oder andere Spieler, hey, I just don't care, ich habe einen persönlichen Vertrag und trage Hublot und dann kann ich eben nur Hublot tragen. Ich kann mir nicht zwei Uhren am Handgelenk machen. Und dann hat die NFL gar keine andere Chance, als zu sagen, ja, okay, wir können ja dem Spieler jetzt nicht das Spielen verbieten. Und deshalb wird das dann immer geschluckt. Du kannst ja am Ende auch nicht so einen Sport mit hunderten Spielern, mit 100 Persönlichkeitsrechten, die kannst du ja auch gar nicht vom Markt kaufen. Jedenfalls nicht, glaube ich, zu den Preisen, die wir aktuell haben auf dem Markt. Also das macht diese Sponsorings immer so ein bisschen tricky. Kann man auch wirklich viel verlieren.
Da kennst du dich natürlich wirklich gut aus. Also wir haben es halt so erlebt, dass wenn wir mit einzelnen Sportlern Gespräche geführt haben bei Chrono24, dass die in der Regel auch da eine harte Limitierung hatten. Dass die sagen, wir dürfen nur eine gewisse Anzahl an Logos bewerben. Und das treibt natürlich auch die Preise hoch. Am Endeffekt hilft denen das vielleicht sogar, weil sie dann natürlich auch viel verlangen können, weil sie sagen, ich habe hier ein Limit von X Marken, mehr lässt mir mein Team nicht zu. Und dann hat man dann natürlich auch eine ganz gute Verhandlungsmacht.
Ja, und der Rest ist auch, muss man sagen, da sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation. Wie erzähle ich die Story? Natürlich ist es auch toll, wenn ich sagen kann, hey, ich habe für 30 Millionen die Rechte gekauft, auch wenn ich viel, viel weniger gezahlt habe. Klingt erstmal so, als wäre ich wirklich so big, dass ich mir das einfach leisten kann und dass ich nochmal eine andere Wahrnehmung habe, dass ich auch plötzlich auf Augenhöhe bin mit Rolex, mit Patek, mit allen, die im Pool sind. Was wir vielleicht an dieser Stelle, weil wir auch den Markt, diese Industrie immer so ein bisschen bewerten wollen, Tim, nochmal ganz kurz auch vielleicht einordnen möchte, ist dieser Deal, der jetzt gerade mit Tudor war und RB Leipzig, Fußball-Deal, ist jetzt nicht die Dimension wie NFL, aber da hieß es ja auch plötzlich in den Medien, ja, wow, Riesendeal für RB Leipzig, sie haben jetzt Tudor als Sponsor. Da gibt's auch eine Geschichte, die ein bisschen anders geht, weil grundsätzlich ist das eigentlich ein Ausfalldeal, der da noch stattgefunden hat. Das ist nicht so ein Deal made in heaven. So, wir wollten schon immer als Tudor mit RB Leipzig zusammen Fußball spielen und entdecken plötzlich Tabellen 7., 9. oder 14. für uns. Das war nie deren Ambition, sondern Hintergrund ist ja da auch ein Riesenereignis. America's Cup, das größte Segelereignis der Welt. Und da wollte eben Tudor zusammen mit Red Bull ein Team zusammen sponsern. Alinga heißt das Team, Alinga Red Bull Racing. Und das war diese Kombination eben aus Red Bull und Tudor zusammen. Und das ist eben einfach, muss man sagen, ja auch komplett geplatzt, ein ziemlicher Super-GAU. Sie wollten sich da positionieren beim America's Cup und jetzt haben sie ihr ganzes Team zurückgezogen und nehmen nicht mal teil. Auch dazu, um ein paar Fakten zu bringen, gibt's eine Pressemitteilung, wo sie alles, was sie vorhatten, was sie announced haben. Und da reden wir auch über Commitments in Höhe von 12 Millionen, 13 Millionen, 14 Millionen in der Aktivierung. Dazu nochmal on top bist du bei wahrscheinlich 30 Millionen. Heißt es, Alinga Red Bull Racing bestätigt, dass wir uns vom America's Cup zurückziehen. Wir haben diese Entscheidung getroffen, weil wir ernsthaft Bedenken hinsichtlich der Verwaltung und der Transparenz der Veranstaltung und der aktuellen Leitung vom Team New Zealand haben, wo man sagen muss, so, okay, wow, das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema zu sagen, da gibt's America's Cup und plötzlich Vertrauenskrise, was ist da los? Also ich sag mal, vom Marketing sicherlich auch eher kein Imagegewinn, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Und ist es dann so, dass Sie da aufgrund der Kontakte bei Red Bull wahrscheinlich dann darüber zu Leipzig gekommen sind?
Ja, die haben ja noch eine Partnerschaft zusammen, auch in der Formel 1 bei Red Bull Racing. Und da war wahrscheinlich die Frage, jetzt haben wir diesen Etat, schieben wir das jetzt auch noch in der Formel 1? Und dann hat wahrscheinlich Red Bull gesagt, oh Gott, Leipzig spielt gerade so schlecht Fußball, die brauchen mal eine gute Nachricht. Geben wir denen doch wenigstens eine gute Uhr, um damit sie vielleicht ein besseres Timing wieder auch vor dem Tor finden. I don't know. Aber Tim, apropos Timing und Super-GAU und Image-GAU, was bitte ist mit Swatch los in China? Was bitte haben die da angerichtet, dass sie so ein Shitstorm kassiert haben.
Ja, das ist mir auch ein Rätsel, wie das passieren konnte. Also da nochmal als Hintergrund, das hat eine Werbekampagne von Swatch, also von der Swatch Group gegeben, wo die Essentials Collections vermarktet wurden und da war ein Model, was die Augen nach hinten gezogen hat und das hat einen wahnsinnigen Shitstorm in China, einer der wichtigsten Märkte der Swatch Group, ausgelöst. Allein 26 Millionen Aktionen in Social Media auf dieses Bild. Und es wurde natürlich auch diskutiert, war das Absicht? Da wäre auch meine Vermutung, in einer Welt heute, auch wenn man jetzt nicht eine super woke Persönlichkeit ist, sowas würde man nicht machen, um da irgendwie das Aussehen eines Asiaten irgendwie zu persiflieren. Aber was man natürlich auf jeden Fall sagen muss, dass die Checks and Balances innerhalb der Swatch Group oder innerhalb der Marke Swatch da nicht gut funktioniert haben. Man hat die Kampagne dann schnell zurückgenommen. Und muss man mal schauen, wie nachtragend da die chinesische Kundschaft ist. Auf jeden Fall haben sie sicherlich eine ganze Menge gelernt und auch das Team wird da sicherlich etwas vorsichtiger in Zukunft umgehen. dass das jetzt wirklich eine, auch wenn man es als kulturellen Fauxpas positioniert, das ist sicherlich einer, aber es ist wahrscheinlich wirklich ein Fauxpas und ich glaube nicht, dass es wirklich mit einer bösen Absicht passiert ist. Aber ich war nicht dabei. Weiß nicht, wie du es siehst.
Ja, es gibt ja immer so eine Redensart, die heißt, Dummheit schützt vor Strafe nicht. Und man muss ja wirklich sagen, also wenn ich mich mit einer Kultur nicht auskenne, sollte ich mich erstens damit beschäftigen. Und dann auf die Idee zu kommen, einen Chinesen zu bitten, dass er seine Augen noch weiter hochzieht. Was ich einmal bei ChatGPT eingeben kann, was bedeutet das eigentlich? Was ist das für eine Geste? Und das ist eine Geste für Rassismus. Und das ist natürlich etwas, wo ich sofort bei einem Eintrag bei ChatGPT sehe, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wenn ich noch nicht weiß, wie man mit ChatGPT umgeht, dann frage ich Google und sage mal so, was sind die Worst Cases im Marketing mit Blick auf China? Und dann kommt raus 2018, Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana als Fashion Brand kam auf die total lustige Idee zu sagen, wir lassen doch mal chinesische Models mit Stäbchen Pizza essen und finden das extrem lustig, dass sie das nicht schaffen. Hat aber natürlich einen Shitstorm ausgelöst und hat bedeutet, dass die chinesischen Kunden gesagt haben, wir wollen Dolce & Gabbana nicht mehr. Dolce & Gabbana hat eine riesen Fashion-Show geplant in China. Die wurde abgesagt vom Veranstalter, kein Interesse mehr. Die Stores wurden geschlossen und die nicht geschlossen wurden, wurden nicht mehr besucht. Das hat dem Brand insgesamt, weil du auch fragst, wie nachtragend die sind, rund 1 Milliarde Verlust gebracht. 1 Milliarde Verlust, weil das einfach keine gute Idee war. Und das ist so ein Marketing-Case, wo ich doch einigermaßen sehen kann, wenn ich sowas mache auf dem chinesischen Markt, einfach mal checken oder double checken und dann einfach in diesem Sinne vorsichtig sein. Und ich war zu der Zeit, war ich bei GQ, bei Condé Nast. Und das war wirklich komplex, weil auch Dolce & Gabbana uns gebeten hat, ob wir irgendwie vermitteln können. Auch Condé Nast, die Familie Newhouse, gebeten hat, ob sie nicht irgendwie vermitteln können, um Kontakte möglich zu machen zur chinesischen Regierung, um irgendwie nochmal zu gucken, wie können wir Schadensbegrenzung machen. Das ist nicht so schnell vorbei. Also natürlich haben sie sich entschuldigt, haben alles gemacht, was man machen kann. Natürlich war es ein junges Team. Natürlich ist es ein unerfahrenes Team. Natürlich leben wir in einer Zeit, wo man für alles Verständnis haben muss und wo natürlich Mitarbeiter auch Fehler machen und du natürlich verzeihen musst. Bla, bla, bla. Aber the reality ist, ich glaube, das wird für Swatch noch lange dauern, bis sie das korrigiert kriegen.
Ja, ich finde es immer beeindruckend, dass man in solchen großen Märkten dann doch keine Locals in die einzelnen Marketing-Teams reinnimmt. Weil das ist schon meine starke Vermutung, hätte eine chinesische Person in diesem Team gesessen, wäre das nicht passiert. Insbesondere, wenn man das Thema Cultural Awareness in irgendeiner Weise adressiert. Aber man kann es auch andersrum drehen. Das war jetzt da hat sich jetzt niemand angegriffen gefühlt. Aber während der Europameisterschaft hat ja BYD die Bandenwerbung hier in Deutschland, eine große Bandenwerbung für ihre Elektroautos gemacht und hat die mit NEV beworben, in China New Energy Vehicle, der chinesische Begriff für Elektroautos, den benutzt hier in Europa und insbesondere in Deutschland niemand. Ja? Und wie man eine sicherlich zweistellige Millionenkampagne während einer Fußball-Europameisterschaft kaufen kann, ohne einmal einen Europäer zu fragen, was ist denn der europäische Begriff für Elektroauto? Es ist mir wirklich ein Rätsel, wie stümperhaft dann teilweise doch in so großen Konzernen gearbeitet wird. Aber auf der anderen Seite passiert es halt doch vielen. Aber es ist Wahnsinn, ja.
Aber gut für uns, so gehen uns hier die Themen bei Tomorrow Watches nicht aus. Tim, lass uns zum Abschluss bitte noch ein positives Thema machen. Wir wollen eine neue Rubrik hier einführen, die heißt Uhr des Monats oder Brand des Monats. Was ist für dich der Brand, die Marke des Monats?
Ja, das war diesen Monat leicht, aber ich finde es auch eine spannende Rubrik, werden wir dann in Zukunft häufiger machen und dieses Mal haben wir uns für die Cartier Santos de Moiselle entschieden. Hintergrund, Taylor Swift hat ihre Verlobung mit Travis Kelce bekannt gegeben. Da gibt es ja ein sehr viral gegangenes Bild von den beiden und da hat sich die Uhren-Community natürlich sofort gefragt, welche Uhr trägt Taylor Swift dort? Und sie hat sich für die Cartier Santos Demoiselle entschieden. Vielleicht nur ein bisschen als Hintergrund. Wir hatten das ganz am Anfang ja auch schon im Zusammenhang mit AP gesagt, wie wichtig die Historie einer Uhrenmodellreihe ist. Und die Santos wurde von Cartier 1906 herausgebracht zu Ehren eines brasilianischen Piloten. und ist damit die älteste Uhrenmodellreihe über alle Marken hinweg und deswegen auch sehr, sehr ikonisch. Sicherlich auch mit dem Grund, warum Cartier in den letzten Jahren so extrem gut funktioniert. Und Taylor Swift hat sich dann eben für dieses Foto für die Demoiselle entschieden. Ein Modell aus dieser Santos-Reihe, so diamantbesetzt und in allermeisten Fällen eine Quarzuhr, aber eine Uhr, die wahnsinnig Aufmerksamkeit jetzt erzielt hat. Also bei Chrono24 sind die Zugriffszahlen um 2000% nach oben gegangen. Auch die Verkäufe, wenn man sich das anschaut, sind signifikant nach oben gegangen. Also viele haben auch gesagt, hey, so schnell wie möglich diese Uhr noch kaufen, weil sie eben, ich glaube, seit 11 Jahren nicht mehr produziert wird. Ja, es ist eine sehr feminine Variante der Santos-Linie und ein sehr klassisches, elegantes Design. Preislich liegt die so zwischen 18.000 und $47.000, habe ich mal nachgeschaut. Aber wurde natürlich sehr, sehr viel drüber geschrieben und ist wahrscheinlich auch nicht nur unter den Swifties jetzt eine sehr ikonische Uhr. Und sie wird in Uhrenkreisen schon auch so als die Taylor Swift-Uhr genannt. Ob das hält, muss man mal schauen, weil sich vielleicht die Zielgruppe von Taylor Swift und die Zielgruppe der typischen Uhrenverkäufer dann doch nicht so hundertprozentig deckt. Von eher jüngeren weiblichen Fans zu Uhrenbereich ja leider immer noch eher männlich und vielleicht ein bisschen älter. Aber auch da, mal schauen, wie sich die Bekanntheit der Uhr jetzt entwickelt, ob das hält, wie nachhaltig das ist. Aber zeigt auf jeden Fall, wie sehr, es ist hier kein Sponsoring gewesen, aber wie die enge Verbindung einer Uhr mit einer Person hilft. Ich hatte sie gestern noch am Handgelenk, leider noch nicht meine eigene, aber ein ganz bekanntes Beispiel ist ja auch die Paul Newman von Rolex, aus der Rolex Daytona-Reihe, die ja auch nur noch die Paul Newman genannt wird. Und ob das hier geschafft wird, bleibt abzuwarten.
Auf jeden Fall ein ikonischer Moment und wer Taylor Swift kennt, weiß, sie überlässt nichts dem Zufall. Das wird sie wahrscheinlich mit ihrem Beraterteam lange besprochen haben. Was trage ich für eine Uhr? Und na klar, für die ganzen Swifties, für ihre ganzen Fans wird es natürlich jetzt auch leichter, dass sie diese Uhr, diese Cartier Santos Demoiselle jetzt einfacher kaufen können, indem sie sagen, The Taylor Swift bitte einmal kaufen. Schöner, ikonischer Moment hier für uns zum Abschluss, Tim, für das zweite Tomorrow Watch. Ich muss sagen, hat super viel Spaß gemacht und Shoutout wirklich an dieser Stelle an die Tomorrow Watches Community und wirklich die Bitte, wenn ihr Informationen habt, Insights habt, Anregungen habt, Themen, die wir besprechen sollen, bitte einfach am Ende per Direct Message einfach an Tim über LinkedIn oder an Tomorrow oder an mich und dann machen wir das beim nächsten Thema und Shoutout auch noch an das Hotel The Flag M hier in München, dass sie uns erlaubt haben, hier den Podcast zu produzieren. Das ist ein super Platz. Wir sitzen hier oben auf einer Dachterrasse, haben den Blick über nicht nur ganz München, sondern wirklich, glaube ich, muss man sagen, den besten Blick auch damit über die ganze Uhrenbranche. Und hinter uns ist das Olympiastadion. Ich weiß nicht, da spielt heute nicht Taylor Swift, sondern ich glaube Drake.
Ja, hat echt Spaß gemacht, Tom. Freue mich aufs nächste Mal.
Tomorrow, der Business und Lifestyle Podcast, wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Tavascan. Dieser Podcast wird produziert von Tomorrow. Chefproducer Lukas Weidauer. Video Maxi Steiner. Product Management Henry Junkersdorf. Redaktion Oscar Rovecchio. Und die Audience, die beste Community der Welt, die Tomorrow Community. See you tomorrow.